Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres kleinen Fernsehpodcasts Die Schaulustigen. Mein Name ist Matthias Kalle, mir gegenüber sitzt Sophie Passmann.
Hallo, schönen guten Abend, morgen. Man weiß ja nicht, wann die Leute das
hören. Man weiß es nicht.
Tag.
Wir sitzen in der Redaktion des Zeitmagazins und wir sind so froh, dass wir nach dem ersten Podcast schon Unmengen von Briefen bekommen haben, von Mails.
Postkarten viele, Faxe auch.
Auch das. Zum Beispiel hat uns Sarah aus Berlin geschrieben, wie froh sie ist, dass es endlich einen Podcast gibt, in dem ein Mann und eine Frau über Fernsehen sprechen. Kerstin hat uns über die E-Mail-Adresse dieschaulustigen@zeit.de geschrieben, dass der coolste Serienraucher ihrer Meinung nach Hank Moody in Californication war.
Stimmt, den hattest du beim letzten Mal nicht auf der Liste.
Hatte ich nicht auf der Liste.
Toll.
Tut mir sehr, sehr leid.
Bisschen Konzentration mal.
Und was wir auch auf die Liste schreiben müssen, ist die Serie Killing Eve. Das wünscht sich nämlich unser Zuhörer Felix, dass wir darüber irgendwann mal sprechen.
Wir hatten die Befürchtung, dass die Leute vielleicht denken, dass das nur eine ironische E-Mail-Adresse ist. Bei uns sind alle Adressen, die genannt werden, aufrichtig.
Ja.
Wir freuen uns, wenn sie uns schreiben.
Die meisten Zuschriften haben wir aber wegen etwas anderem bekommen, Sophie. Nämlich, dass du unsere Hörer duzt. Das müssen wir aufklären. Wir hatten ein kleines Siezen-Duzen-Gate.
Das Siezen-Duzen-Gate, ja. Ich bin ja jung und wild. Ich bin ja gerade 12 geworden. Und in meiner Generation duzt man. Und ich dachte irgendwie, jung und wild, wie ich bin, dass ich jetzt die Leute duze. Also Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Nachdem aber alle deutschen Chefredakteure aller deutschen Tages- und Wochenzeitungen zusammengekommen sind, bei einem Videocall, haben gefacetimed, Giovanni hat vom Strand an der Nordsee gefacetimed mit den anderen, hat entschieden, dass das nicht geht. Also Siezen gehört dazu. Siezt wird in Podcast-Produktionen von Zeit Online, Zeit Magazin und Zeit. Das heißt, ich entschuldige mich bei Ihnen und werde Sie ab jetzt siezen. Matthias, dich, mein lieben Freund, werde ich ab jetzt weiterhin duzen.
Das ist die Regel. Wir beide duzen uns und Sie, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, Sie werden gesiezt. Noch ein anderes Thema ging steil.
Oh ja, oh ja.
Und zwar das, wie man den Kragen von Robert Habecks Plover, den er bei Literarischen Quartett anhatte, nennt.
Genau, ich möchte es gerne die Causa Habeck nennen.
Ja.
Wir haben letzte Folge natürlich über Robert Habeck beim Literarischen Quartett gesprochen und haben uns ein bisschen über seine weiße Oberbekleidung lustig gemacht, auf eine sehr liebevolle Art und Weise.
Sehr liebevoll.
Liebe Grüße.
Ja.
Und du hast, lieber Matthias, die These aufgestellt, dass es ein Turtleneck sei, weil es ist ja kein ungeschlagener Kragen gewesen.
Es ist kein Rollkragen.
Genau, es war ein anderer Kragen. Da haben uns aber viele, es wurde auch in den letzten Tagen hitzig auf Twitter
intensiv diskutiert.
Es ist nämlich kein Turtleneck. Ein Turtleneck ist einfach nur die englischsprachige Beschreibung für einen Rollkragenpullover. Es ist ein Mockneck. Oder das nennt sich ganz traurig Stehkragen und sieht auch so aus.
Ja.
Hat uns ein Till R. aus Hamburg gemailt, geschrieben, getwittert. Es tut uns sehr leid, also mir tut es nicht leid, weil ich habe den Stuss ja nicht in die Welt gesetzt. Matthias tut es sehr leid.
Mir tut es sehr leid. Ich möchte aber trotzdem Sie auffordern, uns weitere Hinweise zu schicken. Wie nennt man verschiedene Arten von Kragen bei Männerplovern?
Oh ja.
Das würde mich sehr interessieren.
Wird so eine kleine Parallelhandlung dieses Podcasts. Eigentlich wird es irgendwann ein Textil- und Mode-Podcast.
Wir arbeiten da dran. Apropos Mode. Sag mal, Sophie, läuft Germany's Next Topmodel eigentlich noch?
Moment, ich habe die TV-Zeitung. Ja, Germany's Next Topmodel läuft immer noch. Das große Umstyling war gerade.
Roger Williamson schrieb in der Taz: Eine unschöne Frau mit laubgesägtem Gouvernantenprofil bringt kleine Mädchen zum Weinen, indem sie ihre orthodoxe, hochgerüstete Belanglosigkeit zum Maßstab humaner Seinserfüllung hochschwindelt, über Persönlichkeit redet, sich aber kaum mehr erinnern kann, was das ist, und sollte diese je zum Vorschein kommen, sie mit Rauswurf bestraft. Der Exzess der Nichtigkeit aber erreicht seinen Höhepunkt, wo Heidi Nationale mit Knallschagenpathos und einer Pause, in der man die Leere ihres Kopfes wabern hört, ihre gestrenge Entscheidung mitteilt und Wertes von unwertem Leben scheidet. Da möchte man dann elegant und stilsicher, wie der Dichter sagt, 6 Sorten Scheiße aus ihr rausprügeln, wenn es bloß nicht so frauenfeindlich wäre.
Wir ziehen das durch und damit wurde alles zu Germany's Next Topmodel gesagt. Es gab aber noch andere spannende Sachen im linearen Fernsehen, die wir uns anschauen wollten, sollten, mussten. Es war ja wieder das Hochfest für alle Leute, die gerne Unterhaltungsfernsehen gucken. Ich war leider jetzt gerade zu schwach, um Gänsefüßchen in die Luft zu zeichnen, weil ich wusste, Sie würden das ohnehin nicht sehen. Unterhaltungsfernsehen. Der neue Tatort Der neue Münsteraner Tatort
lief. Vergangenen Sonntag, ja.
Ja.
Ja. Wir haben ihn leider nicht sehen können.
Schade, schade.
Ja?
Knallerquote, 13 Millionen Leute haben zugeschaut. Beste Quote seit, glaube ich, 2007 oder so, völlig abgefahren. Was ist denn dein, was sagst du denn eigentlich zum Münsteraner Tatort?
Ich habe, meine Religion verbietet mir, den Tatort aus Münster zu schauen. Ich gucke ihn seit 6 Jahren nicht mehr.
Was ist passiert?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Es ist dieser Sonntagabend. Ich bin langsam in einem Alter, da werde ich ab 7:30 auch sehr müde. Und ich packe es einfach nicht mehr, gesundheitlich.
Wo
warst du?
Ich hatte.
Was ist deine Entschuldigung?
Du bist jung. Ich hatte eine viel schönere Entschuldigung. Ich hätte ihn gerne geguckt, aber ich war auf einer Dichterlesung. Nein, der fantastische, tolle Werbeblock, tolle Sascha Stanisic hat ein Buch geschrieben, es heißt Herkunft, und er hat
die
Release-Lesung gemacht an diesem
in
Sonntag.
In Hamburg.
Genau, ich habe aber trotzdem etwas mitgebracht hier in diesem Podcast aus seinem Buch, aus dieser Lesung, was in unserem Podcast passt.
Okay.
Und zwar kommt in einem Teil dieses Textes eine Einsatzzusammenfassung von Stirb langsam vor, die dazu geführt hat, dass ich das gesamte Thalia-Theater in Hamburg vor Lachen als einziger auch im Raum von 400 Leuten zusammengeschrien habe vor Lachen. Die Zusammenfassung von Sascha Stanisic, Stirb langsam, ist: Bruce Willis geht es körperlich nicht so gut.
Es ist sehr, sehr lustig, Sophie. Es ist sehr, sehr lustig, und vor allem, weil uns Bruce Willis in der Folge noch einmal beglücken wird. Bruce Willis wird noch einmal vorkommen in dieser Folge.
Ich freue mich sehr. Aber jetzt, wo du dich schon aus dem Fenster lehnst der zweiten Folge, was Trash-TV angeht und dass man nicht ironisch Germany's Next Topmodel gucken kann und so weiter und so weiter.
Let's Dance kam am Freitag.
Ja.
Die neue Staffel Let's Dance.
Bevor wir jetzt anfangen, über Let's Dance zu sprechen, erklär mir doch mal bitte, wie es sein kann, dass Germany's Next Topmodel Trash-TV ist, dass man nicht gucken darf. Und wenn irgendwelche Promis in komischen Glitzerklamotten erst schlecht tanzen und dann am Ende der Staffel gut tanzen.
Ja.
Wie ist das bitte und intelligente Fernsehunterhaltung?
Ich habe mich genau darüber mit meinem lieben Freund Tobias Rüther von der FAS, liebe Grüße nach gegenüber, unterhalten, der ein noch größerer Befürworter von Let's Dance ist als ich. Und mit seiner Hilfe habe ich jetzt 6 Punkte herausgeschrieben, die Großartigkeit dieses Formats verdeutlichen sollen und vor allem abgrenzt zu dem, was gemeinhin als Trash-TV, als Germany's Next Topmodel, Deutschland sucht den Superstar, Panel-Shows gesehen wird. Da ist Let's Dance etwas anders.
Du hast wirklich einen 6-Punkte-Plan.
Ich habe einen 6-Punkte-Plan.
Hattest du viele Freunde in der Schule?
Nein,
okay.
Aber ich hatte einen Fernseher. Punkt 1. Der Migrantenanteil unter den Teilnehmern und unter den Jurymitgliedern und unter den Profitänzern ist für deutsches Fernsehen enorm hoch. Das mag jetzt erstmal keine Rolle spielen, wenn man sich aber einmal eine sehr, sehr weiße Quizshow von Jörg Pilawa angeschaut hat, dann weiß man, dass es vielleicht mehr über das Land, in dem wir leben, aussagt, wenn wir Let's Dance gucken, als eine Quizshow mit Jörg Pilawa. Da fällt mir gerade ein, Mozi Mabuse sitzt auch in der Jury von Let's Dance. Die hast du kennengelernt.
Die habe ich kennengelernt, stimmt. Ich war beim Kölner Treff zu Gast bei Bettina Böttinger in der Talkshow. Und da war Mozi Mabuse auch in Promophase für Let's Dance. Und die liefert einfach richtig ab.
Ja.
Die ist richtig Profi. Also die hat, glaube ich, so wie das sich auch gehört, wenn man in eine Talkshow geht, ihre 4 sehr guten Anekdoten zurechtgelegt. Und man hat einfach eine gute Zeit, wenn man der 15 Minuten zuhört, wie sie über ihr Baby redet und über Tanzen und über auch ihren krassen Lebenslauf, die ja einfach gegen den Willen ihrer Eltern das Jurastudium abgebrochen hat und nach Deutschland gekommen ist. Ich war sehr beeindruckt, muss aber ehrlich sagen, meine Lust, Let's Dance zu gucken, hat dadurch nicht irgendwie
zugenommen.
Hat nicht zugenommen.
Okay, ich sage mal Punkt 2. Vielleicht schaffe ich es ja noch. Ein Unikat im deutschen Fernsehen ist fast, dass Let's Dance eine Live-Show ist. Alles passiert live. Wenn da irgendetwas Doofes passiert, wenn da etwas Gutes passiert, wir sind live auf Sendung. Es gibt natürlich furchtbare Werbeblocks, aber im Vergleich zu Germany's Next Topmodel, Deutschland sucht den Superstar, außer die Live-Shows, aber das ganze Casting und so, was ja alles aufgezeichnet ist, sehr, sehr bearbeitet ist, findet das live statt. Und das finde ich sehr, sehr, sehr gut, dass RTL sich das immer noch traut. Außerdem ist es so, dass man tatsächlich Leute mögen lernt, die man für ganz, ganz schlimme Nervensägen gehalten hat. Das vor allem daran liegt, dass wenn du bei Let's Dance bestehen willst, musst du, wie wir Profis sagen, out of character fallen. Dann bringt's nichts, dich da hinzustellen und dein Bühnenego abzukaspern. Du musst schon ein bisschen rausgehen. Das ist auch das Interessante, weshalb Oliver Pocher, der dieses Mal dabei ist, komplett scheitern wird, weil Es wird sehr, sehr deutlich, dass in ihm nur Leere herrscht. Er kann, sein Stage-Charakter ist auch wirklich sein Charakter. Und man muss sich es so vorstellen, du hast es ja, glaube ich, doch ein bisschen geschaut, du hast Pocher gesehen. Mhm. Man muss sich wirklich vorstellen, er geht zu einer Tanzshow und macht Schwulenwitze.
Ja, und auch hat ja im Zuge, ich habe auch irgendwie einen Screenshot von seiner Facebook-Seite gesehen, wo er direkt vor der Ausstrahlung der ersten Folge mit so einer Jorge González Brownfacing-Parodie auffiel. Ich habe leider den Anfang nicht, weil im Gegensatz zu dir gehen wir jungen Menschen freitagabends weg und ich bin dann... Und bin dann leicht angetrunken nach Hause gekommen und habe dann mich erinnert, ist es Let's Dance? Und bin dann gerade pünktlich zur Tanzperformance von Oliver Pocher, Lukas Rieger und dem dritten Comedian, dessen Name mir leider nicht einfällt, den ich schon oft in Köln in der Comedy-Branche schon getroffen habe. Und Oliver Pocher war ja einfach nur unerträglich, aber die Leute haben ihn ja geliebt. Ich glaube nämlich nicht daran, dass der scheitern wird. Jeder Witz von dem, also Witz in Anführungszeichen, war ein Lacher. Die Leute haben das total abgefeiert.
Ich glaube, das war so ein verzweifeltes Lachen, weil man muss ja irgendwie mit diesem Menschen, der fürs Tanzen offenbar nicht geboren ist und für die Unterhaltung eigentlich auch nicht, man muss ihm ja irgendwie begegnen. Und was macht man? Aus Verzweiflung lacht man dann über die schalen Witze dieses Mannes. Ich glaube, es wird nicht funktionieren, weil du kannst bei Let's Dance nur mitmachen und auch weitergewählt werden, wenn du glaubhaft den Leuten klar machen kannst, dass du auch Bock hast, wirklich das zu lernen. Und dich da einzubringen und die Schritte zu lernen und die Choreografie zu lernen. Und da ist Pocher einfach nicht bereit zu, weil er sein bescheuertes, ich versuche mich über alles zu erheben, indem ich die Dinge ironisch breche, wobei das natürlich mit Ironie wenig zu tun hat, daran wird er scheitern.
Aber ist er nicht so, also jemand, der von Anfang an so underperformt, sorgt das nicht dafür, dass der... dass sofort die Ansprüche von allen tiefer sinken werden und wenn der dann irgendwann in der dritten Folge es mal schafft, einen Takt ordentlich durchzutanzen, dass sofort alle ausrasten und man merkt, wow, der hat ja auch eine ernste Seite. Also
Da glaube ich an die Gerechtigkeit der Jurymitglieder, allem voran Joachim Lambi. Der wird schon richten.
Wie viele Punkte haben wir
noch? Wir haben noch einen Punkt. Das ist auch der letzte Punkt und das ist eigentlich der entscheidende. Das Tolle ist, wir reden ja immer noch übers Fernsehen, das Tolle ist, nichts bleibt. Die Tänze lösen sich irgendwann in Luft auf. Du wirst nichts haben, was in irgendeiner Weise effizient ist, was man in irgendeiner Art und Weise, mit dem man irgendetwas anfangen kann für später. Diese Prominenten können halt irgendwann tanzen und sie werden es auch irgendwann wieder verlernen. Es bleibt nichts. Es ist eine große Hülle, die aber wahnsinnig viel Spaß macht. Das mag ich so an Let's Dance und das mag Tobias Rüther, liebe Grüße, auch so an Let's Dance. Und ich hoffe, dass du vielleicht nächsten Freitag etwas genauer hinschaust.
Ja, es ist auf jeden Fall eingetragen, es ist Leipziger Buchmesse, aber ich werde auf jeden Fall jeden Freitag vorm Fernseher hängen und mir das anschauen und große Freude daran haben. Ich finde das schön, dass du so eine Liste vorbereitet hast. Es gibt im ganzen Podcast so eine gewisse Ernsthaftigkeit, die wir dann doch mal brauchen können.
Ich hätte auch gerne eine Liste noch zusammengestellt zu Promi Big Bounce. Das ist mir aber, bin ich aber nicht mal auf einen Punkt gekommen.
Wir haben uns vorgenommen, damit es nicht so ganz Elfenbeinturm-mäßig wird, uns auch mal durch wirklich Quotenknaller des deutschen Privatfernsehens zu gucken. Unter anderem eben Promi Big Bounce. Das Konzept ist, da werden Trampolins aufgestellt und Leute, die mehr als 5000 Follower bei Instagram haben, springen auf den Trampolins.
Manche auch nicht, aber...
Promi Big Bounce oder wie wir sagen, Big Bounce.
Big Bounce. Die Leute springen in einem Parcours, verschiedene Parcours entlang, nach Zeit und am Ende gewinnt einer. Und das Ganze wird, moderiert ist ein großes Wort, durch die Sendung führen Matthias Oppenhövel und Wolf-Dieter Fuß.
Wer ist Wolf-Dieter Fuß? Wolf-Dieter
Fuß ist er kommentiert Fußballspiele auf Sky. Und ich glaube, jemand, der für Oliver Pocher die Gags schreibt, ist auch der Gagschreiber von Wolf-Dieter Fuß. Weil das ist alles ein Altherrenwitz und ein blöder, dämlicher Quatschhumor, von dem man eigentlich dachte, der hat im Fernsehen nichts mehr verloren. Matthias Oppenhövel versucht es noch ein bisschen mit Würde rüberzubringen. Wolf-Dieter Fuß, da merkt man einfach, dass er, wenn er nicht sich an die strenge Dramaturgie eines Fußballspiels halten kann, 90 Minuten, dann fällt er auch in sich zusammen. Promi Big Bounce macht keinen Sinn. Es macht auch keinen Spaß, sich anzuschauen. Abgesehen davon, dass man die Leute, die da die ganze Zeit rumspringen, nicht kennt. Hat es nichts ausgelöst.
Ich habe dann auch kurz reingeschaltet. Ich habe das Gefühl, du schaust auch sehr vehement ständig irgendwie komische Fernsehserien, weil du mir dann ab und zu schreibst und sagst, guck, schalte mal ein. Und dann schalte ich da rein und ich habe dir wirklich nicht geglaubt, dass es Promi Big Bounce ist, weil ich bin doch ab und zu mal irgendwie in Friseurläden oder Nagelstudios, wo ich mal so eine Gala durchblättere und ich kannte keinen dieser Menschen. Das ist auch keine Koketterie, da war irgendwann so ein Bachelorette versus Bachelorette Rennen und beide hätten wirklich bei Edeka vor mir an der Kasse stehen können. Ich hätte gedacht, gar nicht so schlau, die Frauen. War wirklich, wirklich irritierend und ich dann meinetwegen zweimal die Woche Let's Dance. Also Pest gegen Cholera getauscht, aber man hat ja immer eine Entscheidungsfreiheit.
Auch Big Bounce kam am Freitag oder kam es am Sonntag. Jedenfalls habe ich am Freitag nicht nur Let's Dance geschaut, sondern während du ausgegangen bist und deinen Spaß hattest, hatte ich auch noch das Vergnügen, mir die Heute-Show anzuschauen.
Du bist echt, du machst
Listen. Ich mache Listen, ich nehme diesen Job sehr, sehr ernst. Ich habe mir die Heute-Show angeschaut. Da kann man jetzt im Prinzip nicht wahnsinnig viel gegen sagen, außer dass ich nicht ganz verstanden habe, was die Haltung der Heute-Show zum Brexit ist. Ich glaube, die Witze waren nicht richtig gut und die Haltung war...
Wirklich? Die Witze in der Heute-Show waren nicht gut?
Die waren nicht...
Wie bitte?
Ja.
Das ist aber ein Ding. Das ist jetzt ein Ding.
Und haltungstechnisch war es eher so, haut ab. Das war die Haltung zum Brexit.
Ach so, geht doch, wenn es euch nicht gefällt.
Fand ich so ein bisschen schwierig. Ich habe aber durchgehalten, weil was kommt nach der Heute-Show?
Es kommt Aspekte. Ich möchte noch eine Sache zur Heute-Show sagen. Ich finde ja sowieso eine Sache, ich habe intensiv und lange darüber nachgedacht, warum es mir immer so schlecht geht, nachdem ich die Heute-Show gucke. Und das ist dieses, es gibt so wenig konstruktive Satire in Deutschland. Also handlungsanweisende Satire, die nicht in so einer komischen Die-da-oben-Haltung, wir kleinen Leute können ja eh machen, was wir wollen. Was sowieso auch eigenartig ist, wenn Oliver Welke so eine Die-da-oben-Attitüde wegmoderiert, wo ich sage, du bist also wirklich, überhalb von dir gibt es wahrscheinlich noch eine Dachterrasse in deinem Loft in Hamburg. Und das macht mir immer eine schlechte Laune, weil man guckt sich an und man hat dann das Gefühl, selbst als jemand, der einigermaßen Vertrauen hat in dieses politische System, in diese Akteure und Akteurinnen, fühlt man sich nach so einer Folge Heute-Show doch wie der kleine Mann ist der Gelackmeierte. So fühlt man sich dann.
Ja, das stimmt, genau.
Und das sorgt immer dafür, dass ich schlechte Laune bekomme. Aber ich gucke es natürlich normalerweise, wenn ich nicht gerade draußen bin und mein Leben lebe, gucke ich natürlich trotzdem. Bis hin zu Aspekte.
Das einzige Positive, Positive bei der Heute-Show war, ganz sehr wahnsinnig tolle, lustige Frau, weiß ich, haben nur nie gehört, Hazel Brugger, kennst du die?
Hazel Brugger.
Wie, die wäre auch mal was
so
für ein Podcast.
Ist das nicht so die so ein bisschen, ja, das ist ja ein Trauma von mir, Hazel Brugger und ich haben ja zusammen Slam angefangen damals, unsere Karrieren und Hazel zog dann irgendwann an mir vorbei, muss man ganz uneitel sagen und dann irgendwann wurde mir vorgeworfen, ich würde ja Hazel Brugger kopieren. Deswegen werde ich, ja.
Jetzt ist Hazel Brugger in der Heute-Show und du hast einen Podcast mit mir.
Das ist ein ganz schön, ja.
Kommen wir zum
Punkt. Ist auf jeden Fall, ja.
Mhm. Kommen wir zu Aspekte.
Hast du die E-Mail-Adresse von Oliver Welke?
Ja, die habe ich tatsächlich.
Zu Aspekte, genau, Aspekte.
Aspekte. Wichtigste Erkenntnis von Aspekte am vergangenen Freitag war,
Kunst
es gibt
toll.
In Deutschland einen Sportphilosophen. Das wusste ich nicht. Sie hatten einen Sportphilosophen, Arno Müller von der Universität Erfurt. Und Arno Müller, der Sportphilosoph, hat gesprochen über diesen Dokumentarfilm, der dieses Jahr den Oscar gewonnen hat, über diesen Menschen, der diese El Capitan-Steilwand ohne Sicherung hochgeklettert ist.
Mm, ja.
Ein sehr toller Film, darum ging es. Und ein Sportphilosoph hat erklärt, warum Sportler diese Risiken eingehen. Aber das Berufsbild des Sportphilosophen kam unkommentiert auf einmal ins Wohnzimmer rein. Da saß Arno Müller und darunter stand in der Ablende Sportphilosoph. Und ich dachte, ich saß da vor und dachte nur, warum wusste ich das nicht früher, dass es Sportphilosophen gibt? Es war sehr, sehr interessant.
Das ist bestimmt so eine Sache, die, wenn man den dann, also im Nachhinein an der Uni hat er sich wahnsinnig geärgert, weil er ist bestimmt eigentlich gar kein Sportphilosoph. Er ist eigentlich Philosoph mit Schwerpunkt Spätwerk von Heidegger, der sich auch mit den Existenzialisten auseinandersetzt.
Nein, ich glaube, er ist Sportwissenschaftler,
der auch mal ein Buch
von Camus gelesen hat. So kam es mir eher vor. Der eigentliche Sportphilosoph in der Sendung, das muss man aber auch nochmal dazu sagen, war Jo Schück. Kommen zum Jo der Woche.
Der Jo der Woche.
Die Anmoderation von Jo Schück ging folgendermaßen.
Du hast die Anmoderation mitgeschrieben?
Es gibt ja Menschen, die sich freiwillig in Situationen begeben, indem sie dem Tod ins Auge schauen, um ihm dann zu entkommen. Das sind diese Menschen, die sich danach umso lebendiger fühlen. Jo Schück in Aspekte, 15. März 2019.
Du kannst auch die Schück-Pausen so gut, merke ich.
Ich war ja auch auf der Jo Schück-Moderationsschule für diesen Podcast.
Wir kommen jetzt aber, nachdem wir das Tagesgeschäft abgehakt haben, kommen wir zu verschiedenen sehenswerten, sehr sehenswerten und nicht so sehenswerten Serien.
Womit wollen wir anfangen?
Wir wollen unbedingt mit etwas anfangen, was ich nicht sehen musste, weil du hast mir einen Persilschein, einen Freibrief gegeben, weil du gesagt hast, Sophie, du bist zwar noch sehr jung, aber diese 8 Stunden deines Lebens, die möchte ich dir nicht nehmen. Es ist eine Serie, sie heißt 8 Tage.
Ja.
Und sie hat Dinge mit dir gemacht, weil so leer waren deine Augen schon lange nicht mehr.
8 Tage, eine Produktion des Senders Sky, den wir beim ersten Podcast noch sehr gelobt haben für Der Pass. Ich habe ihn sehr gelobt für Der Pass. 8 Tage, es geht um einen Meteoriteneinschlag, der alles Leben in Westeuropa mit einem Mal ausmerzen könnte.
Und genial.
Die Serie beginnt 8 Tage, bevor dieser Meteorit einschlägt. Und er soll irgendwo an der französischen Atlantikküste einschlagen. Die Leute warten darauf, dass sie von der Bundesregierung in Bunker gebracht werden, um das zu überleben. Es gibt aber zum Beispiel eine Familie, der Vater gespielt von Marc Waschke, die Frau gespielt von Christiane Paul. Die haben Schlepper bezahlt, damit sie von diesem Schlepper nach Russland gebracht werden, um dort diesem Einschlag zu entgehen. Es gibt einen Bauunternehmer, gespielt von David Striso, der sich einen Bunker gebaut hat, der aber auch ein bisschen geisteskrank ist, weil er in diesem Bunker seine Teenager-Tochter versteckt. Es gibt einen.
Das ist kein Bunker, es ist ein Gefängnis.
Es ist ein Gefängnis und alle Menschen in dieser Serie machen vollkommen bescheuerte Sachen und agieren vollkommen bescheuert, was wahrscheinlich daran liegt, dass der Plot auch sowas von bescheuert ist. Wir sind da wieder bei Bruce Willis, der in den 90er Jahren in dem großartigen Film Armageddon die Hauptrolle gespielt hat. Die Älteren erinnern sich. Und in Armageddon war die Ausgangssituation genau die gleiche. Ein Asteroid rast auf die Erde zu. Moment, jetzt bin ich verwirrt. Ist es ein Asteroid oder ein Meteorit?
Ich kenne nur den Unterschied zwischen Stalaktiten und Stalagmiten. Da, bei Asteroid und, da bin ich leider, alles was im All ist, bin ich überfragt.
Die schaulustigen@zeit.de, meine Damen und Herren, ist es ein Asteroid, ist es ein Meteorit? Es ist jedenfalls ein riesengroßer Felsen, der aus dem Universum nicht auf die Erde sollte. Und in Armageddon, um das vielleicht nochmal zu rekapitulieren, genau das Gleiche. Das Ding rast auf die Erde zu, alles Leben, wie wir es kennen, würde vernichtet werden. Dann hat aber die NASA eine Idee, nämlich: Es gibt Bruce Willis und sein Team, unter anderem auch Ben Affleck, der mitspielt, sind Ölbohrer. Die bohren nach Öl. Die sind Experten dafür, irgendwo Löcher reinzubohren, so tief es geht, und da Öl rauszuholen. Und die NASA-Experten sind auf die Idee gekommen, wir müssen ein Ölbohrteam, Leute, die wahnsinnig gut darin sind, Löcher irgendwo reinzubohren, ins All schicken, damit die auf diesen Meteoriten landen, ein Loch bohren, Atombomben reinwerfen, wieder wegfliegen und dann geht das Ding in die Luft. So, darum geht es in Armageddon. Und ich denke mir die ganze Zeit bei 8 Tage, ähnliche Situation, warum kommt eigentlich keiner auf die Idee, Ölbohrer zu fragen, ob sie nicht mit dem Raumschiff nach oben fliegen? Weil das hat ja schon mal geklappt. Interessanterweise, du hast Armageddon nie gesehen, wusstest aber sofort, dass es einer der Filme ist, der die meisten Plotholes aller Zeiten hat.
Ja, man würde ihn auch nicht mehr schauen, glaube ich, heute.
Es gibt die eine Geschichte, dass während der Dreharbeiten Ben Affleck zum Regisseur Michael Bay sagt, eine Sache verstehe ich nicht. Warum kann die NASA nicht Astronauten darin ausbilden, Löcher zu bohren? Warum müssen Leute, die Löcher bohren können, ausgebildet werden, Astronauten zu sagen? Und Michael Bay hat Ben Affleck angeblich angefleht, niemals zu diesen Gedanken niemals laut zu äußern, weil dann könnte man ja auf die Idee kommen, dass der ganze Film ein ganz großer Quatsch ist.
Wirklich der Gedanke, was ist kniffliger? Öl bohren oder Raketenwissenschaft? Ja, das mit der Raketenwissenschaft, das kriegen die in ein paar Wochen raufgeschafft. So wichtig, so schwierig ist das nicht. Lassen wir ein paar Amateure ins All fliegen.
Es gibt 2 gute Nachrichten, wenn ich an 8 Tage denke. Die erste gute Nachricht ist, das Ding schlägt nach 8 Tagen wirklich ein. Das heißt, es gibt keine zweite Staffel. Die dritte Nachricht ist...
Kann da eine unserer sehr klugen Podcast-Produzentinnen vielleicht nachträglich noch so ein Spoiler-Jingle?
Nein, das soll nicht... Ich möchte, dass die Leute das einfach nicht gucken. Ich möchte, dass sie es einfach nicht gucken. Die zweite gute Nachricht ist Henry Hübchen. Henry Hübchen spielt mit, spielt einen verbitterten NVA-Offizier, der lebensmüde ist und den aber dieser Einschlag, der kommt noch einmal... an die große Liebe seines Lebens erinnert und wie Henry Hübchen das spielt und diese Geschichte, dieser Plot ist in dieser furchtbaren Serie wirklich ganz, ganz toll und eigentlich möchte ich eine Serie, hätte ich lieber eine Serie gesehen, wo es nur um Henry Hübchen und um seine Geschichte geht und nicht dieser blöde Meteorit, der irgendwo einsteckt. Man muss vielleicht auch nochmal zur Ehrenrettung der Leute, die da mitgespielt haben, sagen, die machen alle schon einen guten Job. Es ist jetzt nicht so, dass die sich die ganze Zeit kaputt lachen über den Quatsch, den die da spielen. Marc Waschke ist großartig, Christiane Paul ist großartig, David Striso ist großartig. Aber die Geschichte ist halt so dämlich. Und das ist zum Beispiel auch ein Unterschied zwischen Dogs of Berlin, was im Dezember auf Netflix lief, wo man wirklich merkte, dass sie alle Schauspieler, die da mitgespielt haben, die ganze Zeit nur dachten, oh Gott, hoffentlich ist das bald vorbei.
Hoffentlich ist Drehschluss.
Bald. Hoffentlich ist bald Drehschluss.
Ich hatte ja schon keine Lust mehr auf 8 Tage, als ich die wirklich, finde ich, völlig missglückte und von allen Seiten verwerfliche Promoaktion zu dieser Serie mitbekommen habe. Nämlich hat Sky die Titelseiten von so Boulevard-Regionalblättern, ich glaube vor allem im bayerischen, im Münchner Raum, gekauft. Und da waren dann so Pseudoschlagzeilen irgendwie.
Noch acht Tage.
Ja. Und es war auf den allerersten Blick nicht erkennbar, dass es eine Werbung ist. Und auch auf den zweiten finde ich nicht. Und die Tatsache, dass sowohl Sky sich überlegt hat, das sei eine kluge Art und Weise, eine Serie zu bewerben, als auch, dass Blätter, Zeitungen ihre erste Seite für so, ja, es ist ja, soll ja, glaube ich, was soll das sein, so Fake Journalism, ich weiß es gar nicht. Das fand ich so schäbig. Dann lieber wieder Mercedes-Benz-Werbung auf der Titelseite von der Welt, aber nicht dieses, übrigens, die Welt geht bald unter und gucken Sie doch noch die geile Serie bei Sky. Ganz gruselig.
Alles, was Sky mit der Pass richtig gemacht hat, hat Sky jetzt mit 8 Tage falsch gemacht. Wir hoffen mal, dass es ein Versehen war, dass es den Machern sehr, sehr leid tut.
Blöd auf die Tastatur gefallen beim Drehbuchschreiben.
Sowas wollen wir nicht mehr sehen. Du hast aber hoffentlich etwas Lustigeres mitgebracht.
Jein, wir werden jetzt endlich in der zweiten Folge ein Thema, das mir sowieso am Herzen liegt, Comedians und Serien. Also Leute, die eigentlich hauptberuflich auf der Bühne stehen und Stand-up-Comedy machen und dann irgendwann glücklicherweise oder unglücklicherweise Serien produzieren dürfen und durften. Aktuell ist gerade, glaube ich, 8. März bei Netflix die ganze erste Staffel von Afterlife auch rausgekommen, mit von Ricky Gervais. Ich habe noch nie gelöst und nie geklärt, ob es Ricky Gervais oder Ricky Gervais heißt. Ich glaube Ricky Gervais. Wenn nicht, die schaulustigen @zeit.de.
Es ist auf jeden Fall der Mann, der Stromberg ins Englische.
Genau. Der hat die Rechte von Christoph Maria Herbst von Stromberg gekauft und daraus The Office gemacht. Genau. Ja. Ist eigentlich ein Stand-Up-Comedian und hat diese Serie rausgebracht. Und ich habe so ein bisschen meine Probleme mit Ricky Gervais, muss ich ehrlich sagen, weil ich finde, das ist so ein ganz komischer Typ, der so immer, also der ist so ein Tierschützer und ist so ein ganz, also eigentlich ein großer Humanist in seinen Anforderungen und ist auch jemand, der sich in Großbritannien ganz für Schwulen und Transrechte einsetzt, aber ist dann ein unglaublicher Ekel jedem individuellen Menschen gegenüber. Und ich habe noch nie eine gute Zeit gehabt, wenn ich ein Stand-Up-Programm von ihm geschaut habe, aber was er gut gemacht hat, finde ich, war natürlich The Office und was er auch danach, hat er Derek gemacht, das war auch so ein autistischer Krankenpfleger, das war irgendwie auch herzig.
Und er hat doch mal vor 3-4 Jahren die Golden Globes moderiert und das muss er so krass gemacht haben, dass danach klar war, die Golden Globes müssen auch zeitversetzt gezeigt werden, weil er einfach jeden im Saal beleidigt hat und zwar unter der Gürtellinie.
Und da, bis zu einem gewissen Grad finde ich das eigentlich, ich finde die Methode sehr liebenswürdig, aber bei ihm ist es mir alles, vielleicht bin ich einfach übersättigt, was wütende ältere Männer angeht, die die Welt hassen, aber das nicht mehr mit so einer Liebenswürdigkeit verpacken können. Das bringt mich auch dazu, warum ich ein bisschen Probleme mit Afterlife habe. Es geht um Tony. Tony ist ein Typ, der ein Lokaljournalist, der seine Frau verloren hat. Es beginnt damit, dass seine Frau hat ihm so eine letzte lange Videonachricht, bevor sie an Krebs gestorben ist, aufgenommen und diese Frau und er waren eigentlich die einzigen Menschen füreinander. Also er hat keine Freunde gehabt, er hat eigentlich nur sein Leben mit ihr verbracht.
Und man muss dazu sagen, er ist ein lebensunfähiger, war er schon immer. Also er kann praktische Dinge des Lebens wie den Hund füttern, den Kühlschrank befüllen, abwaschen, das war alles ihm nicht gegeben und seine Frau hat diese lange Video, das wie so ein How-To gedreht für ihn, damit er weiß, aha, der Hund muss auch mal raus, damit er Gassi.
Ja,
machen kann.
Im Prinzip beginnt die Serie damit, dass er in so einer vermüllten, eigentlich ehemals sehr schönen Wohnung rumhängt und dieses Videonachricht sich anschaut und man sieht ihm an, dass es eigentlich, dass diese Frau nochmal zu ihm spricht, ist sein einziger Lebensinhalt. Und da war ich schon ein bisschen abgeturnt, weil dieses, ich glaube, es ist niedlich gemeint, dieses erwachsene Männer, die es nicht
kriegen nichts auf die Kette,
die irgendwie ihre toten Frauen in Videonachrichten brauchen, um sich daran erinnern zu können,
dass man die Zähne putzen muss,
dass die Hundefutter auch kaufen, ja, vielleicht im besten Falle. Das war nämlich nicht so erklärt, dass er gerade trauert, sondern die wusste, der verreckt halt, ja, ohne mich. Genau. Und das fand ich dann schon so. Und dann die zweite Sache ist, das zieht sich auch durch die ganze Serie, natürlich der Humor von Ricky Gervais, weil sonst wäre es natürlich auch ein bisschen traurig für die Fans von ihm. Mir ist es alles zu doll. Auch, glaube ich, in den ersten 10 Minuten gibt es eine Szene, wo er dann den Hund, Gott sei Dank, weil die Frau ihn dran erinnert, aus dem Jenseits rausführt, also mit ihm Gassi geht und in einem Park diesen Hund nicht an der Leine hat. Und Folgendes spielt sich ab.
Dog should be on a lead. Can't you read? The park's for everyone.
Oh, right. Oh, sorry. Thank you. Come here, girl. Come here. What? He is not a fat, hairy, nosy cocksucker. Bad girl, Brandy. Sorry about that.
Disgusting.
See you later.
Und irgendwie erwarte ich dann so einen Lacher. Also ich möchte, wenn jemand irgendwie Big Fat Nosy Harry Cocksucker oder sowas sagt, dass es in so eine Art von Pointe eingebunden ist. Aber
nicht.
Es passiert
einfach nicht. Er beleidigt
nicht
diesen Menschen, der geht dann weg.
Genau.
Das war's.
Und das ist so, das ist, würde ich sagen, 80% dieser Serie. Und die andere Sache, das fand ich dann, als ich das verstanden habe, fast schon niedlich, ist, dass es gibt doch oft den Fall, dass man merkt, da hat sich jemand gerade intellektuell übernommen.
Ja.
Da hat jemand einen Text geschrieben, ja, und der ist dann so ein bisschen zu unterkomplex geraten oder da hat jemand versucht, eine schlaue Serie zu machen und das hat nicht funktioniert. Bei ihm
willkommen in unserer Welt.
Bei ihm ist das emotional so. Er hat einfach, ja, glaube ich, die emotionale Reife und Tiefe überhaupt nicht, um wirklich die Geschichte zu erzählen von jemandem, der trauert und zwar richtig trauert, weil es gibt bei ihm keinen Subtext, keine Metaebene, alles wird die ganze Zeit wortwörtlich erzählt, jeder Gedanke wird sofort in den Dialog gepresst, es ist ganz selten pathetisch, auch im positiven Sinne nicht, es ist einfach weltverachtend, lakonisch und dabei uninteressant, es ist auch nicht irgendwie spannend lakonisch.
Das Problem bei der Serie, oder besser gesagt, man hätte so viel mehr draus machen können, weil auch hier die Schauspieler alle eigentlich toll sind. Man schaut den Leuten wahnsinnig gerne beim Spielen zu. Es gibt einen, das Ganze spielt in einem englischen Dorf, was eigentlich auch sehr, sehr schön aussieht. Und es gibt den einen Dorf-Junkie und eine Riesenrolle, toller Typ, den guckt man auch wahnsinnig gern zu und der interagiert auch ganz toll mit Ricky Gervais. Aber du hast vollkommen recht, am Ende sind einem die Figuren alle wahnsinnig egal. Auch das, was Ricky Gervais erlebt, erleidet, man hat nicht wirklich Sympathie für ihn, man fühlt nicht mit ihm und lustig ist es am Ende dann auch nicht wirklich.
Es gab eine Szene, wo ich wirklich das einzige Mal in 6 Folgen lachen musste, was für eine Comedy-Serie schon irgendwie ein mittelmäßiger Schnitt ist, wo er als Lokaljournalist die Geschichte aufschreiben soll von einem Paar, das ein Baby geboren hat, das so aussieht wie Hitler. Und dann kommt er da in und das Baby ist einfach nur verkleidet als Hitler und die Eltern verstehen überhaupt nicht, dass wenn man den Bart, der mit Kajal aufgemalt ist und den Seitenscheitel wegnimmt, dass dieses Baby aussieht wie jedes andere Baby auch. Das war das einzige Mal, wo ich wirklich lachen musste.
Und das ist so schade, weil da hätte es mehr Pointen geben können, weil Ricky Gervais spielt einen Journalisten, der für eine Kostenloszeitung in diesem Ort arbeitet, die davon leben, dass Leute anrufen und sagen, wie der eine Typ in der ersten Folge, der Geburtstag hatte, ein alter Mann hatte Geburtstag und hat 5-mal dieselbe Geburtstagskarte geschickt bekommen. Also es hat uns beiden nicht so richtig gefallen.
Eine einzige Sache, die ich noch anmerken möchte, weil ich mir ja diese Art von Serienproduktion auch im Deutschen immer wünsche, der Postman Pat. Das ist so ein ganz eigentlich ein bisschen ekliger, verklebter, verteilter Typ, der auch immer die Postkarten von Tony liest, ja, und dem dann vorliest, was da draufsteht. Genau. Das ist auch ein Comedian, Joey Wilkinson, und der hat auch schon mit einer BBC-Produktion, nämlich Him and Her, mitgespielt. Und zwar genau den Charakter, den er eben auf der Bühne spielt. Und das finde ich eigentlich eine schöne Methode, um Serien zu produzieren, dass man bestehende Bühnencharaktere nimmt und denen Raum gibt, in einer Serie zu funktionieren. Weil das, was Postman Pat da als diese Figur, die er seit Jahrzehnten auf der Bühne macht, das sitzt halt, das funktioniert. Das ist in seiner Awkwardness irgendwie schön und nett, finde ich. Und ich fände es schön, wenn solche Serien in Deutschland produziert würden. Einfach mal Chris Theil, Mario Barth, Dieter Nuhr zusammen was produzieren.
Lieber Oliver Berben, lieber Nico Hofmann, wir wissen, dass Sie diesen Podcast hören. Nehmen Sie sich doch mal ein Herz. Sie können auch gerne Sophie Passmann oder mich anrufen, die Schaulustigen at zeit.de. Wir können Ihnen da ein Konzept zusammenstellen.
Mit 2, 3 Bier im Bauch kritzeln wir da was auf irgendeinen Bierdeckel und schicken das sicherheitshalber mal an alle großen Produktionsfirmen. Was mich oder was uns...
Apropos Bier im Bauch.
Apropos Bier im Bauch. Zweite Serie, die ich liebe, die du hast. Please Like Me.
Ja.
Ich war so traurig, als du mir gesagt hast, dass du die nicht magst.
Ja, ich wollte sie wirklich mögen. Ich wollte sie wirklich mögen, weil Hannah Gadsby dort eine kleine Rolle hat. Zu Hannah Gadsby kommen wir gleich nochmal. Aber ich habe es versucht und ich bin ehrlich gesagt nicht über die erste Folge hinausgekommen.
Nein, du hast nur die erste.
Ich habe nur die erste Folge gesehen. Gott, yes. Es sah auch alles nicht gut aus. Komischerweise, ich fand es war mir alles zu grell. Die Farben, die Wohnungen, in denen sie sich bewegt haben, das sah alles so ein bisschen cheesy aus, bisschen billig. Und die Gags haben nicht so richtig gezündet. Das Einzige war, relativ am Anfang, der Hauptprotagonist besucht einen guten Freund und bei der Arbeit und er schaut über seine Schulter, was er da gerade am Computer macht. Und dieser Freund hat einen Fetisch, der googelt Giraffen. Und das fand ich dann so mittellustig, gute Idee, aber daraus wird nichts. Also ja. Es wird nichts aus diesem Giraffen-Googeln. Ja. Das wird dann wieder fallen gelassen. Und
kommt in den nächsten Folgen wieder, aber...
Nee, das kannst du mir jetzt, glaube ich, nicht.
Also Please Like Me ist auch natürlich eine Comedy-Serie, beziehungsweise der Hauptdarsteller und auch der Autor Josh Thomas ist ein australischer Stand-Up-Comedian. Und diese Serie Please Like Me ist auch beruht auf seinem ersten Solo-Programm Please Like Me. In Australien gibt es so eine Comedy-Kultur, dass es große Festivals gibt und da spielen dann Nachwuchskünstler eben ihre Programme und werden dann oft gescoutet und ich glaube, daher kennen auch Josh Thomas und Hannah Gadsby sich.
Und anders als in Deutschland, wo RTL in irgendwelche Comedy-Keller geht, die Leute ans Licht zerrt und in große Hallen steckt und dann 50 Euro Eintritt nimmt und das dann irgendwann 3 Wochen später Freitagabend zeigt.
Liebe Grüße an Brainpool an der Stelle. Genau, also ich finde auch da wieder die Methode, einfach jemanden, der gut auf der Bühne ist, finde ich toll, dem eine Serie zu geben. Vielleicht mag ich sie so sehr, weil ich auch gar nicht erwartet habe, dass es eine ich lache jetzt ständig laut Halt-Serie ist. Es ist eine Serie über 4 weirde Teenager oder die sind so
naja, Teenager,
Anfang 20.
Die arbeiten ja schon und googeln Giraffen.
Stimmt, ja, also Anfang 20, Mitte 20. Und die sind, also der Hauptdarsteller Josh ist so ein leicht autistischer, sozial unfähiger Typ, der nicht gerne umarmt wird, der nicht gut mit Leuten kann, der sofort sagt, was er denkt, auch wenn er weiß, dass er alle um sich rum damit verletzt. Und ich fand das irgendwie sehr tröstend, eine Serie zu sehen von jungen Menschen, die alle weird sind und alle eigenartig und trotzdem in ihrer Spleenigkeit so einen Ort gefunden haben, wo sie sich mögen und auch gemocht werden. Es ist natürlich, es ist sehr Millennial. Es ist, als ich dir das empfohlen habe und du mir gesagt hast, du magst es nicht, habe ich geahnt, dass auch einfach die...
Die Jahre, die zwischen uns liegen?
Nee, dass so diese Referenzen und die Gags und auch die...
Ich verstehe das einfach nicht.
Nein, das ist so, da arbeiten Leute sich an Sachen ab, die sind einfach, glaube ich, für unsere Generation total relevant und für andere nicht. Also genauso würde ich... Du denkst immer noch, dass ich dir sagen würde, dass du alt bist, ne? Das war wirklich nett gemeint.
Ich finde, ja, Beverly Hills 90210, ein gutes Gegenbeispiel dafür, was ich letztes Mal erzählt habe und du auch kein Wort verstanden hast. Vielleicht ist das auch Fernsehen von heute. Man entzweit sich darüber, man versteht Referenzen nicht. Vielleicht ist das auch ganz normal. Es ist ja auch schön, dass jede Generation vielleicht die Serie hat, die zu ihr passt und wo die anderen Leute sagen, ich verstehe es einfach nicht mehr.
Please Like Me ist, bevor jetzt hier der Eindruck entsteht, fälschlicherweise, ich würde sie zu der Serie meiner Generation hochjazzen. Es ist eher eine relativ kleine, unbekannte Serie aus Australien, die bei Netflix läuft, mit, glaube ich, 2 oder 3 Staffeln. Und schade, dass du es nicht geschafft hast, bis zu dem Auftritt, zu der Rolle von Hannah Gadsby, die auch Hannah spielt und Hannah Gadsby spielt. Aber ich verstehe es ein bisschen. Also
ich hätte es gerne geschafft bis zu Hannah Gadsby, weil Hannah Gadsby, man muss es einfach so aussprechen, Hannah Gadsby ist die Frau, die uns beide zusammengebracht hat.
Ja, jetzt können wir unsere Kennenlerngeschichte endlich
erzählen. Jetzt endlich unsere Kennenlerngeschichte.
Erzählst du bitte.
Im Sommer im vergangenen Jahr kam Nanette, das ist die Show von Hannah Gadsby, bei Netflix raus. Und ich habe es geschaut und saß staunend vor dem Fernseher, weil ich so eine Comedy Show noch nie gesehen habe. Und an dem Tag, als es mir so ging, schaute ich bei Twitter nach und die mir persönlich nicht bekannte, Sophie Passmann, hat eine kleine Twitter-Hymne auf Nanette und auf Hannah Gadsby geschrieben. Und da dachte ich mir doch, naja, warum sollte nicht eigentlich Sophie fürs Zeitmagazin über Nanette und über Hannah Gatsby schreiben? Ich habe dir eine Direktnachricht, weil wir uns schon gefolgt sind auf Twitter.
So funktioniert das heutzutage.
Ich habe dir eine Direktnachricht geschrieben, ob du da nicht Bock zu hättest. Und du hattest Bock. Und dann hast du diesen Text geschrieben, dein erster Text im Zeitmagazin, im Juli 2018.
Ja.
So ging's los.
Ich habe ganz oft, fange ich an, Stand-Up-Programme zu gucken, gerade bei Netflix, weil das ja auch so eine Fülle an Netflix-Specials gibt mittlerweile, wo die meisten, muss man ehrlich sagen, eher hätte man noch ein, zwei Jahre warten können. Und bei, bis man die auf die Bühne jetzt schleppt, in so ein großes Haus. Und bei Nanette, ich habe abwechselnd geweint, dann wieder mich daran erinnert, dass das Leben ja schön ist. Dann hat sie alle Erwartungen an das schöne Leben wieder kaputt gemacht, alles innerhalb von 10 Minuten. Gleichzeitig erklärt, warum Van Gogh Picasso ein ganz großes Schwein war. So eine Kunstgeschichte, so ein Kunstgeschichte-Set eingelegt, ihre Lebensgeschichte erzählt und ihre Comedy-Karriere gekündigt in 60 Minuten. Und es macht emotional alles mit allen und es ist wirklich überwältigend. Und ich glaube, auch so eine Art von Comedy-Programm kann gar nicht mehr geschrieben werden, weil dieser Kunstgriff, der war so da und jetzt ist er gemacht worden. Und jetzt kann man diese Methode, nämlich auf der Bühne Witze machen und gleichzeitig erklären, warum eigentlich Witze machen gar nicht ausreicht, um die eigene Lebensgeschichte zu erzählen, das kann so nicht mehr kopiert werden.
Das ist vorbei, das hat sie in Perfektion betrieben. Und wenn wir in diesem Podcast, in dieser Folge zu negativ sind, nehmen Sie bitte mit Nanette. Ich glaube, es ist immer noch abrufbar bei Netflix, ja, ich hoffe es.
Ich habe letztens nochmal geschaut.
Sie können sich es einmal die Woche, glaube ich, anschauen, weil es kann Leben retten und Leben schöner machen. Schauen Sie sich einmal die Woche Nanette von Hannah Gatsby an auf Netflix. Wenn wir nichts Positives mehr haben in dieser Folge, obwohl vielleicht doch, aber bis jetzt ist es das Einzige, was uns gefallen hat. Und das ist auch schon vom Sommer.
Ja, das, aber ich finde das auch gut, wenn ab und zu mal ein bisschen, wenn klar wird, dass wir nicht nur dieselben Sachen abfeiern. Das muss ja auch spannend bleiben.
Ach, dir hat 8 Tage gefallen?
Ich fand, 8 Tage war für mich eigentlich ein ganz großes Kunstwerk.
Eigentlich super.
Für mich das Please Like Me der deutschen Fernsehproduktion. Ich habe auch das Gefühl, es gab ja den Versuch, also mit solchen Texten wie im Zeitmagazin, es gab auch danach noch ein paar Medien in Deutschland, die sich auf Hannah Gatsby bzw. Nanette so draufgesetzt haben. Es gab den Versuch, das auch zu hypen, so wie das in den Vereinigten Staaten und in Australien gehypt wurde. Leider erfolglos. Ich glaube auch, es liegt zum Teil daran, dass natürlich einfach die Sprachbarriere immer da ist. Also man kann Comedy-Programme niemals übersetzen und man muss halt, das ist halt irgendwie ein Wort. Das Nanette ist auch anstrengend, auf Englisch zu gucken.
Es gibt Untertitel bei Nanette, aber ja. Wenn man sich darauf konzentriert, kriegt man die Hälfte nicht mit.
Das ist auch übrigens eine Sache, wo ich mich frage, wann Netflix es endlich auf die Kette bekommt. Die Untertitel sind ja nicht pointengenau.
Ja.
Das nervt mich wahnsinnig. Und ich bin eigentlich ganz gut in Englisch, aber ich schaue alles immer mit Untertitel, weil ich die meisten Sachen dann doch nicht richtig verstehe. Und Netflix kriegt es immer noch nicht hin, die Pointe eines Witzes in die nächste Untertitelzeile, die dann neu erscheint, mit dem Witz, mit dem Lachen zu setzen, sodass du eigentlich jeden zweiten Satz gespoilert bekommst von den Untertiteln.
Es gibt eine Sache, da haben sie es ganz gut gemacht und das war bei Springsteen on Broadway, was ich dir empfohlen habe vor einigen Wochen.
Ja, wie haben die das da gemacht?
Die haben da die Untertitel, meine ich, sehr, sehr gut gesetzt, wenn er gesprochen hat. Wenn er gesungen hat, glaube ich nicht. Ja, ich meine, dass es sehr, sehr gut gemacht war, weil er aber auch langsamer redet als Hannah Gatsby. Vielleicht ist das Geheimnis.
Also wenn nur ein kleiner Teil von Ihnen da draußen sich jetzt durchringen kann und die einzige eigentlich vom warmen Herzen kommende Empfehlung dieser Folge mitnehmen kann, bitte schreiben Sie uns unbedingt. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich bisher nur wirklich 1-2 Leute getroffen habe, die Hannah Gatsby nicht, also die Nanette nicht gut fanden oder so okay fanden, die den Hype nicht verstanden haben. Alle anderen haben diesen eigentlich auch, dafür ist ja Streaming-Fernsehen so toll und so schön, dass man jemandem was empfiehlt. Und derjenige sagt dann danach, es war genauso toll, wie es empfohlen wurde oder sogar noch toller.
Schreiben Sie uns, und es ist natürlich nicht wahr, dass es das Einzige ist, was wir in dieser Folge empfohlen haben oder empfehlen, weil Let's Dance ist eine klare Einschaltempfehlung. Ja. Das muss man vielleicht nochmal dazu sagen.
Das stimmt.
Ja. So, ich glaube, wir sind jetzt bei dem Punkt, auf den viele unserer Hörer warten, nämlich Passmann spoilert. Um was geht es ganz grob in dieser Folge von Passmann spoilert?
Es geht um eine Underground-Produktion aus dem vergangenen Jahrhundert, Star Wars.
Ja, also alle Menschen, die von Star Wars noch keine Ahnung haben, aber voll Bock haben, sich diese 800 Filme, die es dort gibt, mal anzuschauen in wilder Reihenfolge, die sollten jetzt vielleicht besser nicht zuhören. Es gibt, glaube ich, jetzt ein akustisches Signal. Passmann spoilert, bitteschön.
Passmann spoilert. Luke und Leia sind Geschwister.
Das gibt's doch gar nicht.
Ist nicht wahr.
Das ist wirklich.
Krass.
Das hast du recherchiert?
Ja. Und die Guten gewinnen, glaube ich.
Die Guten gewinnen. Naja, es ist noch nicht zu Ende.
Ist es nicht?
Es ist noch nicht zu Ende, aber wir wollen dann, wir können spekulieren. Es ist noch nicht zu Ende.
Ich bin ja kein so Tracky.
Es ist noch nicht.
Ist das mit dem Stargate, wo man...
Mit dem Meteorit, der auch ein Asteroid sein könnte, ja, und der genau, auf einen Planeten richtig, einschlägt, wo, und Bruce Willis...
Wo diese Zauberschüler den Dunklen Lord... Genau.
Ganz genau, ja, das ist das. Ganz ist.
Ich bin einfach ein Filmfreak.
Wenn Sie andere Meinungen haben, dann können Sie natürlich wie immer Lob und Kritik schreiben, diesmal an anfragen@lambi.de oder aber auch an die schaulustigen@zeit.de. Und wir
werden uns, wir nehmen diese Empfehlungen, die da mit teilweise warmen und kalten Herzen gebracht werden, sehr ernst. Also Killing Eve steht auf der Liste. Danke an Menschen, dessen Namen ich vergessen habe. Und natürlich freuen wir uns auch über vehemente Gegenrede, die wir natürlich dann sofort ungelesen wegschmeißen, aber es ist irgendwie gut, Traffic zu haben im Posteingang. Die nächste Folge von Die Schaulustigen erscheint in 2 Wochen.
Am 5. April.
Und wir haben einen ganz besonderen Gast.
Gast ist ein großes Wort. Es geht um Hitler.
Ich freue mich drauf.
Ich mich auch. Sophie, bis dahin.
Matthias.
Danke. Tschüss.
Ich fand das lustig, was Sie eben gesagt haben mit dem mit Heidi Klum. Das war
von Roger Willemsen.
Den mochte ich ja, ne? Der war ganz toll.
Ja, dann in 2 Wochen wieder hier, ne?
Ja, machen wir.
Müssen Sie auch zur S-Bahn?
Nee, Herr Kalle, ich nehme ein Taxi. Meine Agentur schickt Ihnen dann das Skript, ne, für nächste Woche.
Okay, tschüss.